SWR aktuell Infodate am Morgen.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Berlin, gestern Abend um kurz nach 21 Uhr. Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet das Aus der Ampelkoalition. Das ist zusammen mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl unser Top-Thema heute früh im SWR aktuell Infodate am Morgen. Mein Name ist Andreas Bönisch. Ihnen einen schönen guten Morgen. So klar und deutlich hat man Scholz selten gehört. In einer für den SPD-Politiker ungewohnten Deutlichkeit gibt er seinem Finanzminister Christian Lindner von der FDP die Schuld daran, dass das Dreierbündnis gescheitert ist. Und Scholz macht aus seinem Frust darüber kein Geheimnis.
Immer wieder habe ich in den vergangenen 3 Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Koalition aus 3 unterschiedlichen Parteien zu guten Kompromissen kommen kann. Das war oft schwer. Das ging mitunter hart an die Grenze auch meiner politischen Überzeugung. Aber es ist meine Pflicht als Bundeskanzler, auf pragmatische Lösungen zum Wohle des ganzen Landes zu drängen. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Das war eine Kritik des Bundeskanzlers, die es in sich hatte. Und die Antwort von Christian Lindner, ja, die ließ nicht lange auf sich warten.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt.
Der noch Finanzminister und der Kanzler attackieren sich also mit heftigen Vorwürfen und irgendwie dazwischen steht der Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen.
Wir wissen natürlich, dass die Ampelregierung nicht immer den besten Ruf hatte und wir haben uns häufig gestritten. Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt. Geradezu tragisch an einem Tag wie diesem, wo Deutschland in Europa Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit zeigen muss. Wir wollen auch sagen, dass es nicht nötig gewesen wäre, dass der Abend so endet. Es ist nicht gelungen, den Haushalt, die Haushaltslücke zu schließen. Dabei waren Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch.
Die Ampel ist also Geschichte. Wie es jetzt weitergeht, fasst Petra Muhr aus der SWR-Nachrichtenredaktion zusammen.
Das wahrscheinlichste Szenario sieht so aus. Kanzler Scholz hat angekündigt, dass er am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen will. Dann muss der Bundespräsident entscheiden, ob er den Bundestag auflöst und es zu einer Neuwahl kommt. Und die könnte dann Ende März stattfinden. Bis dahin ist Scholz Kanzler einer Minderheitsregierung. Und das heißt, um eine Mehrheit für noch anstehende Gesetzesprojekte im Bundestag zu bekommen, braucht Rot-Grün dann die Unterstützung der Opposition. Zum Beispiel der Union. Scholz hat angekündigt, darüber mit CDU-Chef Merz sprechen zu wollen. Von Vertretern der Union und auch aus der Wirtschaft kommen bereits Forderungen nach schnelleren Neuwahlen. Es braucht schnell eine handlungsfähige Mehrheit, heißt es. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi fordert eine parteiübergreifende Zusammenarbeit, die Kompromisse findet bei wichtigen Beschlüssen.
Das Ampel aus. Darüber informieren wir Sie auch online unter swraktuell.de und in der swraktuell-App. Und damit in die USA. Einen Tag nach der Präsidentschaftswahl hat Kamala Harris ihre Niederlage öffentlich eingestanden. Harris trat an der Howard University in Washington vor ihre Anhänger und hielt dort die Concession Speech. Über die berichtet USA-Korrespondentin Nina Barth.
Vor zum Teil weinenden Anhängern in Washington D.C. sagte Harris, sie verstehe, dass an diesem Tag viele aufgewühlt seien. Das Ergebnis der Wahl ist nicht das, was wir wollten, nicht das, wofür wir gekämpft haben, nicht das, wofür wir gestimmt haben, so Harris. Aber wir müssen das Ergebnis dieser Wahl akzeptieren, so Harris. Das gehöre zu einer Demokratie. Sie habe dem künftigen Präsidenten Donald Trump früher am Tag gratuliert und versichert, dass sie sich für eine friedliche Machtübergabe einsetzen werde. Harris wirkte gefasst, als sie ankündigte, den Kampf, der ihren Wahlkampf angetrieben habe, weiterzuführen. Der Kampf für Freiheit und die Ideale im Herzen unserer Nation, so Harris. An die jungen Menschen auf dem Campus der Howard University gerichtet, sagte Harris, manchmal dauert ein Kampf eine Weile, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht gewinnen. Und Harris appellierte an ihre jubelnden Anhänger, es sei nicht die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen, es sei die Zeit, die Ärmel hochzukrempeln.
Die wahrscheinlich größte Herausforderung sowohl für den neuen US-Präsidenten als auch für eine zukünftige Bundesregierung ist der Klimawandel. Denn das aktuelle Jahr wird dem EU-Klimawandeldienst Copernicus zufolge so gut wie sicher das erste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn werden, in dem es im Durchschnitt mehr als 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel war. Die Rekordmessungen von Copernicus setzen sich also weiter fort. Der vergangene Oktober war seit Beginn der Aufzeichnungen der weltweit zweitwärmste Oktober. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Paul Vorreiter.
So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 15,2 Grad. Das sind rund 0,8 Grad mehr als der Oktoberdurchschnitt von knapp drei Jahrzehnten davor. Nur der Oktober 2023 war noch wärmer. In Europa waren die Temperaturen nahezu über den ganzen Kontinent hinweg überdurchschnittlich. Weltweit wurden besonders hohe Werte in der Mitte und im Westen der USA und Kanada, Japan und Australien gemessen. Auch die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erreichte laut Copernicus mit knapp 21 Grad den bisher zweithöchsten Wert für jeden Oktober im Datensatz. Die Vizedirektorin des Copernicus-Klimadienstes Samantha Burgess sagte, es sei so gut wie sicher, dass das Jahr 2024 das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sein wird. Auch werde es das erste Jahr sein, in dem die Klimaerwärmung 1,5 Grad überschreiten wird. Der Copernicus-Klimadienst stützt sich bei seinen Berichten auf Computeranalysen und Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.
Nach Baden-Württemberg. Dort sorgt die geplante Schließung von 18 Notfallpraxen weiter für Protest. Die SPD-Landtagsfraktion hat landesweit mehr als 20.000 Unterschriften gegen die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung gesammelt. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Knut Bauer.
SPD-Fraktionschef Stoch wird die 20.000 Unterschriften im Landtag an Gesundheitsminister Lucha überreichen. Mit ihrer Unterschrift würden die Menschen ihre Angst zum Ausdruck bringen, dass sich die gesundheitliche Versorgung deutlich verschlechtere. Die Landesregierung sollte diese Ängste ernst nehmen, so Stoch gegenüber dem SWR. Die Kassenärztliche Vereinigung will landesweit weitere 18 Notfallpraxen schließen, was in den betroffenen Kommunen zu Protesten geführt hat. Grünen Gesundheitsminister Lucha hatte nach Veröffentlichung der Pläne deutlich gemacht, dass es keine Änderungen am Standortkonzept geben solle.
Und zum Fußball. Es war ein wichtiger Sieg für den FC Bayern München in der Fußball-Champions League. Die Münchner haben am Abend zu Hause gegen Benfica Lissabon mit 1:0 gewonnen. Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall auf der Fantribüne, weswegen weitgehend Stille auf den Rängen herrschte. SWR-Sportreporter Taufik Khalil über das Spiel in der Münchner Allianz Arena.
Die erste Hälfte in einem Spiel gegen ein Benfica, das so gar kein Interesse am Angreifen hatte, enorm zerfahren. Chancen erst kurz vor der Pause durch Kane und Gnabry. In der zweiten Hälfte ändert sich durch die Hereinnahme von Leroy Sané dann alles. Mehr Tempo, mehr Flanken, mehr Gefahr. Sané in der 68. Minute auf Kane, der per Kopf zu Musiala und der macht's aus 5 Metern ebenfalls mit dem Kopf. Trotzdem kam nur wenig Freude auf, denn die Bayern-Fans hatten kurz nach Beginn die Gesänge eingestellt. Ein Fan hatte auf der Tribüne einen medizinischen Notfall erlitten und war später verstorben. Nächster Gegner ist Paris in 3 Wochen.
Der VfB Stuttgart dagegen muss weiter auf den ersten Heimsieg in der Fußball-Champions League warten. Gegen Atalanta Bergamo haben die Stuttgarter am Abend zu Hause 0:2 verloren. Florian Winkler.
In einer umkämpften ersten Halbzeit hatte sowohl Stuttgart als auch Gegner Bergamo Möglichkeiten. Doch es fehlte noch die Präzision bei beiden Clubs in den Abschlüssen. Die Norditaliener schlugen dann kurz nach der Pause zu. Atalantas Lookman traf aus kurzer Distanz zur Gästeführung. Die VfB-Abwehr in dieser Situation zu passiv. Die Schwaben versuchten danach vor 60.000 Fans in der heimischen Arena zu antworten. Doch Bergamo stand defensiv meist kompakt. Kaum ein Durchkommen für den Gastgeber, der es häufig aus der Distanz versuchte. Den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Saniolo mit dem 2:0 für die Italiener in der 88. Minute. Dadurch kassierte der VfB bereits am 4. Spieltag der Champions League die 2. Niederlage.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt viel Nebel heute. Am ehesten Sonnenschein in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald. Die Höchsttemperaturen 6 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist natürlich das Aus der Ampel. Die Unionsfraktion trifft sich am Morgen zu einer Sondersitzung. Danach werden sich Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt äußern. Am Vormittag beginnt dann der Deutsche Pflegetag und die Teilnehmer kommen unter politischen Rahmenbedingungen zusammen, die eben komplett andere sind.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Efi Seibert, die für SWR aktuell über die Bundespolitik berichtet, hat sich gestern Gedanken über den Stellenwert der Pflege bei uns gemacht, als wir noch eine Bundesregierung aus drei Parteien hatten.
Diese kleine Rubrik ist vor dem Koalitionsgipfel gestern Abend entstanden. Das bringt mich in eine merkwürdige Situation, weil ich nicht weiß, haben wir zum Sendezeitpunkt heute Morgen eigentlich noch eine Regierung oder ist die in der Nacht geplatzt? Darum hier ein Thema, das merkwürdigerweise in den letzten Monaten nie so richtig heiß diskutiert wurde, obwohl es fast jede Familie in Deutschland betrifft. Die Pflege. Jeder hat Eltern, eine Oma, einen alten Onkel oder ist selbst von dem Thema betroffen. Heute ist Pflegetag und deswegen würde ich entschieden dafür plädieren, dieses Thema ganz oben auf die To-Do-Liste zu setzen. Pflege ist wahnsinnig teuer und von vielen Familien kaum zu stemmen. Und Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind so rar, dass diverse Minister im Ausland auf Battletour für Arbeitskräfte sind. Aber wer will in ein Land kommen, in dem man mittlerweile in bestimmten Gegenden Angst haben muss, wenn man eine andere Hautfarbe hat? Und warum wird Pflege immer noch schlecht bezahlt und nicht hoch genug geschätzt? Wenn wir noch eine Regierung haben, sollte sie sich darum verstärkt kümmern. Und wenn nicht, eignet sich das sicher als Wahlkampfthema bei so vielen Betroffenen.
Anmerkungen von Efi Seibert. Wir haben zwar noch eine Regierung, die wird aber dann in der Zukunft nur noch aus zwei Partnern bestehen, nämlich aus SPD und Grünen. Die FDP zieht alle ihre Minister ab. Unter diesem Eindruck geht am Vormittag die Sitzungswoche des Bundestags weiter. Nach langen Verhandlungen wollen die Abgeordneten heute eine Antisemitismus-Resolution beschließen. SPD, Grüne, FDP und die Union hatten sich auf eine gemeinsame Vorlage mit dem Titel geeinigt: Nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Björn Dahke.
Rechtlich verbindlich ist die Resolution nicht. Sie soll vor allem ein Signal sein. Ein Signal, dass der Bundestag es ernst meint mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Unterstützung kommt vom Zentralrat der Juden, den Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Sie alle hatten sich für die Resolution stark gemacht. Staatliche Stellen sollen künftig genauer hinschauen, wer öffentliches Geld bekommt, Schulen und Hochschulen ihr Hausrecht stärker nutzen, um antisemitische Übergriffe zu ahnden. Im Strafrecht und im Asylrecht sollen Gesetzeslücken geschlossen werden.
Fast 50 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa treffen sich heute in Budapest, kurz nach dem Comeback von Donald Trump in den USA. Der Gipfel könnte zu einem Statement werden. Aber kann das auch gelingen? Helga Schmidt in Brüssel, was ist zu erwarten?
Also wenn es nach der Mehrheit der Europäer geht, dann soll in Budapest Schulterschluss demonstriert werden, Geschlossenheit und eine gemeinsame europäische Antwort auf den Wahlsieg von Donald Trump. Aber ob das klappt, das ist gar nicht sicher, denn ausgerechnet der Gastgeber, der ungarische Regierungschef Viktor Orban, ist ja ein großer Anhänger, ein Freund von Donald Trump. Und beide, Trump und Orban, sind gegen Militärhilfe für die Ukraine. Beide wollen Verhandlungen mit Putin, entgegenkommende Verhandlungen mit Putin. Und wenn Trump seine Drohung wahrmacht und die Hilfe für die Ukraine zurückfährt oder sogar ganz streicht, dann stellt sich für die Europäer auch schon in Budapest die Frage, ob und wie sie das auffangen können.
Aus Brüssel war das Helga Schmidt. Im Zusammenhang mit den Warnstreiks im regionalen Nahverkehr gibt es heute vor dem Werkstor der Süddeutschen Landesverkehrs GmbH SWEG in Lahr im Ortenaukreis eine Kundgebung. Initiator ist die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Ulf Seefeld.
Mehrere hundert Busfahrerinnen und Busfahrer sowie Lokführerinnen und Lokführer aus ganz Baden-Württemberg werden am Vormittag in Lahr erwartet. Sie wollen während der laufenden Tarifverhandlungen ihre Forderungen untermauern. Rückwirkend ab Oktober 350 Euro mehr Gehalt pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.300 Euro. Verdi hatte die Beschäftigten im regionalen Nahverkehr gestern und heute zu Warnstreiks aufgerufen.
Der Städtetag Rheinland-Pfalz kommt am Vormittag in Koblenz zu seiner Mitgliederversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstands. Armin Angele.
An der Spitze des Verbands ist ein Wechsel geplant. Für den Vorsitz kandidieren will der bisherige erste stellvertretende Vorsitzende, der Pirmasenser Oberbürgermeister Zwick. Inhaltlich befasst sich die Versammlung unter anderem mit der Frage, mit welchen Themen und mit welcher Ansprache die Kommunalpolitik in Zukunft Wählerinnen und Wähler erreichen kann. Hintergrund sind die teils zunehmende Politikverdrossenheit und die sich verändernden Trends im Medienkonsum. Als Gastredner werden Innenminister Ebling und der Vizepräsident des Landtags Lammert erwartet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.